Sie hören eine Predigt von Sozialdiakon Philipp Zahn der Gellertkirche Basel.
Predigttext vom heutigen Sonntag. Er steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 8, Vers 40 bis 56. Als Jesus zur anderen Seite des Sees zurückkehrte, empfing ihn dort eine große Menschenmenge. Sie hatten alle ungeduldig auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen. Denn sein einziges Kind, ein etwa 12-jähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus ging mit. Unterwegs wurde er beinahe erdrückt, weil sich so viele Menschen um ihn drängten. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängte sich durch die vielen Menschen hindurch und berührte heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich angefasst?«, fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte, »Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten. Und da fragst du, wer dich angefasst hat?« Jesus erwiderte, »Jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist.« Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden.« Noch während er mit der Frau redete, kam jemand aus dem Haus von Jairus gelaufen. »Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr.« Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, »Verzweifle nicht, vertrau mir einfach, und deine Tochter wird gerettet.« Als sie das Haus erreichten, erlaubte er nur Petrus, Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzugehen. Alle klagten und weinten um die Tote, aber Jesus sagte, »Hört auf zu weinen, das Kind ist nicht tot, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus, denn jeder wusste, dass es gestorben war. Dann fasste er das Mädchen bei der Hand und rief, »Kind, steh auf!« Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ließ ihr etwas zu essen bringen. Die Eltern konnten kaum fassen, was sie erlebt hatten. Doch Jesus schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden. Lukas 8, Vers 40 bis 56.
Sali zusammen, wäre jetzt der Spruch von Dominik. Ich hoffe, du schaust zu, Dominik. Es freut mich, dass ich deine Predigt predigen darf. Ich habe wirklich gestern um 8:30 das Skript anschauen und habe gemerkt, warum habe ich jetzt zugesagt? Weil das so eine intensive Geschichte ist, so eine intensive Story. Zwei Geschichten gerade gleichzeitig. Und wir haben einfach nicht so viel Zeit am Morgen, um über das auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Und da reicht eine Predigt eigentlich nicht. Und doch versuche ich mir an das Skript zu halten von Dominik. Sehr gelungene Gedanken, wie ich finde. Und ich nehme euch einfach mit auch in das, was er vorbereitet hat. Jesus geht an Land und eine grosse Menschenmenge wartet auf ihn. Der Jairus, ein angesehener Synagogenvorsteher, kommt direkt auf ihn zu. Er kennt die Tora gut, er kennt die Texte gut, aber er ist am Ende vom Latein, wie man so schön sagt. Unterwegs trifft Jesus eine Frau. Sie ist nicht angesehen, wohl eher geduldet und mittlerweile auch arm. Auch sie ist am Ende von ihrem Latein. Doch schauen wir zuerst auf den Jairus. Er ist in äußerster Verzweiflung. Sein einziges Kind, seine geliebte Tochter, liegt im Sterben. Kennen wir auch solche Momente von einer grossen Not? Vielleicht jemand, den wir kennen und lieben, hat einen schweren Unfall gehabt. Jemand ist schwer erkrankt, plötzlich verstorben. Vielleicht die Ehe, die von einem befreundeten Bärli plötzlich auseinanderdriftet. Der Dominik selber erzählt, dass er angefangen hat, die Predigt zu schreiben. Und Silvia, seine Frau, hat ihm angerufen. Sie war gerade im Zürich-Oberland und hat ihre Mutter besucht. Und dann erzählt sie, dass ein lieber Freund aus England, wo sie die ganze Familie kennen, beim Eisklettern mit seiner Tochter ums Leben gekommen ist. Das Verrückte am Ganzen ist noch, dass er dieser Tochter das zur Verlobung geschenkt hat. Sie sind mit einem Führer unterwegs gewesen, und wo sie von der Spitze haben wollen runtergehen, ist er plötzlich ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Der Dominik und Silvia sind tief erschüttert gewesen von dieser Geschichte. Und sie sind es immer noch. Der Dominik schreibt, er hat nicht gewusst, ob er die Predigt überhaupt weiterschreiben kann, weil ihn das so bewegt hat. Und dann hat er gelesen, was er vor dem Telefon mit der Silvia geschrieben hat. Wart ihr auch schon mal verzweifelt? Der Dominik schreibt, ja, ich bin's und ich bin's immer noch. Es tut immer noch weh, wenn ich an die Familie denke und an die ganze Situation. Und seine nächste Frage war, so hat er sein Stichwort aufgeschrieben, wo gehen wir denn hin, wenn wir in so einer Verzweiflung sind, wenn wir in der grössten Verzweiflung sind, die wir uns vorstellen können. Und so schreibt er weiter, dass er sich zuerst hat setzen musste. Er hat einen Kaffee rausgelassen und ist allein zu Jesus hingegangen. Er ist ins Gespräch gegangen mit Jesus. Er konnte nicht einfach in der Tagesordnung weitergehen und so tun, wie wenn nichts gesehen wäre. Er musste mit Jesus reden und sein Herz vor ihm ausschütten. Der Jairus geht auch zu Jesus. Und ohne grosse Einleitung ist aus ihm rausgebrochen. Mein einziger Kind, meine Tochter, liegt im Sterben. Und dabei wirft er sich vor Jesus auf den Boden und fleht ihn an, in sein eigenes Haus doch zu kommen. Und wir merken hier ganz genau, der Mann, der demütigt sich vor Jesus. Ihm ist sein Ruf, den er hat, als der Vorsteher der Synagoge. Seine schönen Kleider, die sind ihm plötzlich egal. Er liegt in den Staub vor Jesus an. Was fällt uns da auf? Der Mann hat offenbar ein riesen Vertrauen gehabt in den Jesus. Er hat sich wohl müssen denken, dass er Jesus nur erreichen oder hat können ansprechen. Und wenn er das würde schaffen, dann gäbe es Hoffnung für seine Tochter. Für ihn ist jetzt klar, jetzt kann nur noch Jesus helfen. Und er hat alles gegeben, um vorzudrängen, um vorzukommen zu dem Jesus. Es war ein grosses Gedränge, lesen wir. Und alle wollten zu Jesus gehen, zu dieser Zeit. Und was dann ebenfalls auffällt, ist, dass Jesus nicht ein Wort sagt. Kein Zögern, keine Hürde, keine Schwelle. Er geht sofort mit dem Jairus mit. Kommen wir kurz zur Geschichte von dieser blutflüssigen Frau. Blutflüssig darum, weil sie wahrscheinlich, so sagt man, eine chronische oder einfach eine ganz starke Blutung hat. Aber was ist das gewesen? Plötzlich hat Jesus in dem Gedränge gespürt, dass jemand ihn berührt hat. Warum hat er das gemerkt? Weil er gespürt hat, dass eine Kraft von ihm ausgegangen ist. Plötzlich ist eine Kraft ausgegangen von ihm. Und wenn er nachfragt, hat ihm niemand geantwortet. Wer ist das gewesen? Keine Antwort bekommen. Aber der Petrus, der mutige Petrus einmal mehr, hat zu den Jüngern gesprochen und hat im Vers 45 gesagt, Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat? Es scheint, als hätte der Petrus Jesus darauf aufmerksam machen, dass er eine unsinnige Frage gestellt hat. Ist euch das auch schon mal passiert? Wo Jesus euch eine Frage gestellt hat? Hast du dich schon mal in einer Situation befunden, wo du Jesus etwas erklären wolltest? Wahrscheinlich wirst auch du dich nicht in so einer guten oder starken Position befunden haben, wo du das gemacht hast. Denn Jesus stellt nie eine unsinnige Frage. Und er macht auch nie eine falsche Aussage. Das ist uns Menschen vorbehalten. Nein, Jesus ist der Sohn von Gott. Und natürlich kann man den Petrus verstehen. Sie haben es schliesslich eilig gehabt. Sie müssen doch zu dem sterbenden Mädchen gehen. Und jetzt werden sie noch aufgehalten. Es ist, als würde Petrus und Jesus sagen, lass dich nicht ablenken, wir müssen unbedingt doch weiter. Wir haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe vor uns. Priorität Nummer 1. Und Dominik schreibt, dass er beim Dietrich Bonhoeffer mal gelesen hat, dass Jesus immer wieder unseren Weg durchkreuzt. Immer wieder möchte er in unserem Leben etwas durchkreuzen. Und das heisst, er fängt uns ab bei dem, was wir gerade machen. Dort, wo du gerade unterwegs bist, wo du das Gefühl hast, du hast eine Priorität. Etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und er möchte dann, dass wir uns von ihm unterbrechen lassen. Dass er eben unseren Weg durchkreuzen lassen. Und so stellt Jesus die Frage nochmal. Jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Vers 46. Und jetzt realisiert die Frau, dass sie nicht im Verborgenen bleiben kann. Und sie kommt zitternd führen. Aber wer ist die Frau? Es ist eine Frau, die schon 12 Jahre von Arzt zu Arzt gegangen ist und niemand hat ihr helfen können. Sie hat an diesem Blutfluss eben gelitten. Und das war nicht nur einfach ein grosses Leiden. Es war in dieser Kultur von damals vor allem schwierig, weil sie damit als unrein gegolten hat. Das heisst, sie hat nicht dürfen in den Tempel, sie hat nicht können mitfeiern, wenn alle anderen auch dabei gewesen sind. Sie hat auch nicht dürfen opfern. Und alles, was sie berührt hat, jede Person, die sie berührt hat, sind ebenfalls unrein geworden. Da ist unrein geworden. Aber jetzt drängt sie sich an allen vorbei zu dem Jesus und macht ganz viele Menschen unrein. Aber ihre Verzweiflung war grösser als ihre Angst. Und auch ihr Glaube war grösser als ihre Angst. Offenbar hat sie sich gesagt, ich brauche nur ein Stückchen von diesem Kleid anzulängen. Ein Zipfel oder eine Quaste, wie es auch noch immer heisst. Und ich werde von meinem Leiden befreit werden. Sie stellt sich also nicht vor Jesus an und redet mit ihm von Angesicht, so wie es der Jairus gemacht hat. Nein, sie hat sich gedacht, vermutlich lenkt das schon nur, wenn ich das Kleid anlänge, das er anhat. Ja, auch sie war am Ende von ihrem Latein, wie wir es am Anfang gehört haben. Sie war verzweifelt. Aber wo sie es geschafft hat und eben die Quaste oder der Zipfel, das Stückchen vom Gewand, hat können berühren, ist sie auf der Stelle geheilt worden. Instant, wie man heute so schön sagt. Sofort geheilt worden. Und das hat sie gemerkt. Also wenn du geheilt wirst, merkst du es im Normalfall. Sofort. Plötzlich steht sie im Scheinwerferlicht von der Öffentlichkeit. Und ja, sie ist bloßgestellt mit ihrem Leiden. Ein Leiden, wo nicht gerade jedem erzählst, wo du nicht stolz drauf bist. Etwas, wo sie nicht der Öffentlichkeit möchte preisgeben. Aber sie macht's. Und wie reagiert Jesus? Sagt er etwa, hey, sorry, ich habe keine Zeit, ich bin gerade in der Eile, ich muss weiter. Ist jetzt gerade ein bisschen sehr unpassend, dass du jetzt da kommst. Nein, nicht so reagiert. Jesus hat darauf beharrt und wollte wissen, wer ihn berührt hat. Wisst ihr warum? Weil Jesus immer an einer persönlichen Beziehung interessiert ist. Jesus tut nicht einfach beiläufig heilen. Tut nicht einfach irgendwo wegstoßen, sondern hey, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte wissen, wer du bist und was du möchtest von mir. Er möchte in Beziehung treten mit dir und mit mir und eben auch mit dieser Frau. Und dass Jesus die Frau mit meine Tochter anspricht, bedeutet, dass sie eben eine Tochter ist vom Abraham. Dass sie zum Volk Israel dazugehört und eben nicht mehr ausgeschlossen ist. Ja, sie ist eine Tochter vom Vater im Himmel. Und das Wort, das dort steht für heilen, das ist das Wort Sozo. Und das hat noch eine tiefere und noch wichtigere Bedeutung als einfach nur das Heilen. Es bedeutet nämlich auch retten. Und dass Jesus sie nicht nur geheilt hat, sondern auch gerettet hat oder errettet hat, das bestätigt nur das, was er im Vers 48 sagt, was heisst, geh in Frieden. Geh in Frieden. Der Gruß oder die Aussage am Schluss von diesem Satz oder von diesem Gespräch, oder es war ja nicht wirklich ein Gespräch, aber einfach am Schluss, bedeutet, dass zwischen dieser betreffenden Person und Gott Friede herrscht. Dass die Trennung zwischen dem Mensch und Gott beendet ist und er mit einem frohen Herz dieser Zukunft entgegengehen kann. Geh hin in Frieden. Lass uns an dieser Stelle kurz innehalten. Ist das nicht genau das, was du und ich uns so sehr wünschen? Mit einem frohen Herz können in Zukunft gehen? Spüre du die Zuversicht von diesen Worten. Geh hin in Frieden. Lass uns kurz still sein und in uns hineinhören. Kann ich mit Zuversicht dieser Zukunft entgegengehen oder hindert mich etwas daran? Ich darf gerne die Augen kurz schließen. Was hat die Frau gemacht, dass sie mit einem frohen Herz dieser Zukunft entgegengehen durfte? Sie hat ganz einfach ihr Leiden zu Jesus gebracht. Sie hat ihn berührt. Und genau so können auch wir mit unserem Gebet, mit unserem Reden zu Jesus berührt werden. Und wir können ihm unser Herz ausschütten. Alles, was uns belastet, was uns am Boden zieht, was uns Sorgen bereitet, was uns traurig macht, alles können wir bei ihm deponieren. Wir können ihn berühren. Gehen wir nochmal zurück zum Jairus und seiner Tochter. In dem Moment, wo Jesus mit der Frau fertig geredet hat, kommt ein Boot vom, also nicht ein Boot, ein Bote. Ein Bote. Ein ganz komisches Bild im Kopf gerade. Es kommt ein Bote vom Haus vom Jairus und bringt ihm die Hiobsbotschaft. Seine Tochter sei gestorben. Und sein Meister müsste sich nicht mehr darum bemühen, zu ihm zu kommen. Aber noch bevor der Jairus hätte reagieren konnte, hat Jesus ihm gesagt: Verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Und deine Tochter wird gerettet. Vers 50. Verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Und deine Tochter wird gerettet. Was für eine Aussage. Es ist manchmal zum Verzweifeln. Das wissen wir alle und wir kennen es auch alle. Und genau dann könnte so ein Satz wie Verzweifle nicht, du nur vertrauen. Es kommt alles gut. Das wirkt wie ein billiger Trost, oder? Vielleicht hast du das selber schon erlebt oder selber auch schon ausgesprochen in einem Moment, wo nicht so sensibel war. Hey, das ist kein billiger Trost. Aber es kann eben so wirken in einer Situation, in einem Moment, wo dein Gegenüber nicht parat ist für diesen Satz. Der Dominik, der eben diesen lieben Freund verloren hat, jetzt kürzlich, der könnte jetzt sagen, ja toll, das bringt mir den Freund aber auch nicht mehr zurück. Der Freund ist gestorben. Und im Gegensatz zu dieser Tochter, wo der Jairus hatte, wird der Freund wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Und wenn wir dann aber einen Schritt weiter gehen, einen Schritt tiefer gehen, dann sagt Jesus im ersten halben Satz, sagt er, verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Und das Vertrauen und Glauben ist im Griechischen nämlich das gleiche Wort. Pisteo ist das. Wenn ich also an jemanden glaube, dann vertraue ich ihm auch. Und im Johannes 11, Vers 25, dort redet Jesus mit der Martha, wo ihr Bruder ebenfalls verstorben ist, der Lazarus. Martha hat geglaubt, dass ihr Bruder wird auferstehen, aber erst am jüngsten Tag. Und auf das hin sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Johannes 11, Vers 25. Jesus auferweckt Lazarus denn, so wie er auch die Tochter vom Jairus auferweckt hat. Aber beide sind wieder gestorben. Die haben nicht ewig gelebt auf dieser Welt. Beide sind wieder gestorben. Und was da wichtig ist, was zählt, ist, was passiert nach dem Tod? Was passiert nach dem Tod? Es ist wichtig, ob wir nach dem Tod das ewige Leben bei Gott haben oder eben nicht. Und in diesem Vers stellt Jesus den Zusammenhang her. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Verstehen wir das wirklich? Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Der Satz ist also kein billiger Trost, wenn jemand gestorben ist. Auch wenn der nicht einmal ins physische Leben wieder auferweckt wird. Nicht die Heilung, ja nicht einmal die Auferweckung zum physischen Leben ist das Größte, sondern das ewige Leben, wo nach dem physischen Tod erst richtig anfängt. Und das verspricht Jesus allen von uns, wenn wir ihm in unserem Herzen vertrauen. Jesus und viele von den Menschen sind jetzt weitergegangen und sind zu dem Haus vom Jairus angekommen, wo bereits die trauernden Frauen gekühlt haben und die Trauermusik stattgefunden hat. Und Jesus sagt im Vers 52 und 53, hört auf zu weinen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn jeder wusste, dass er gestorben war. Ich glaube, wir können das Auslachen verstehen. Wir können es nachvollziehen, weil es tönt schon recht komisch und merkwürdig. Und es ist spannenderweise auch das einzige Mal im Neuen Testament, wo das Wort Auslachen überhaupt vorkommt. Aber versteht ihr, Jesus, der Sohn Gottes, wo die Auferstehungskraft und die Schöpferkraft von Himmel und Erde in sich trägt, betrachtet jemanden, der tot ist, als jemanden, der vorübergehend schläft. Das ist crazy. Das tönt vielleicht salopp für dich. Aber aus der Perspektive von Jesus, wo all das in sich trägt, wo sagt, hey, es geht nicht um das, was du in diesen 80, vielleicht 90 Jahren, so Gott will, auf dieser Welt machst und tust. Es geht um das, was nachher kommt. Verstehen wir die Macht von Gott wirklich? Was er kann tun und wie er ist? Die Steine leben nur darum nicht, weil es Gott ihnen nicht befohlen hat. Ganz simpel. Wir müssen uns die Perspektive von Gott anschauen und aus seiner Kraft versuchen zu verstehen. Jesus nimmt die Älteren und auch die drei Jünger mit zu dem toten Mädchen. Und er macht es darum, weil es drei Zeugen braucht, um etwas als wahr zu deklarieren. In dieser Geschichte geht es darum, dass die Auferweckung vom Mädchen bezeugt wird und als wahr deklariert wird. Und könnt ihr euch die Freude vorstellen, In diesen beiden Geschichten wird Jesus als der vorgestellt, der Macht über das Unmögliche hat. Alles, was du dir vorstellen kannst, was nicht möglich ist in deinem Leben, ist möglich bei Gott. Glaubst du das wirklich? Er hat Macht über chronische Krankheit. Er hat Macht über den Tod. Und es ist mega spannend. Ich habe eben gestern mich angefangen vorbereiten und bin noch kurz ins Mail gegangen. Und dann kommt per Mail, wir haben ja so ein Gebetsformular auf der Homepage. Das sind unter anderem die Karten, die ihr ausfüllen dürft, wenn ihr ein Gebetsanliegen habt oder auch einen Dank, eine Gebetserhörung habt. Und es kommt eine Gebetserhörung rein, am 21:15. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Und ich möchte euch das vorlesen. Es ist eine Geschichte, wo wir im Angestellten-Team, wir immer wieder beten für die Anliegen. Wir haben das bebetet im Januar, dieses Jahr. Und die Frau schreibt: Liebe Gemeinde, liebe Beterinnen, mit großer Freude möchte ich von der Gebetserhörung bezüglich einem 7-jährigen Enkel meiner Freundin informieren. Bei ihm wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Die Ärzte sagten, wenn er Metastasen hat, sind seine Überlebenschancen klein. Einige Zeit später hatten sie nochmals ein Gespräch und es gab eine überraschende Wende. Die Ärzte hatten sowas noch nie gehabt. Aber sie stellten fest, dass sich etwas verändert habe. Und so mussten sie es weiter abklären. Nach einer Woche kam die Nachricht: gutartig. Es ist ein echtes Wunder und ich danke euch allen von Herzen für eure Gebete. Ich freue mich, wenn ihr dieses Wunder in der Gemeinde erzählt. Es soll uns alle ermutigen. Hey, das kommt gestern rein am 21:15. Du bist an dieser Predigt dran und schaust dir die Geschichte an. Ja, das ist ja gesehen und heute ist das ja nicht mehr so und ja, Gott wirkt heute nicht mehr und kann eh nicht mehr so heilen. Also bitte, Freunde, es passiert heute noch, dass Gott eingreift, übernatürlich. Ich will es nicht hypen und ich will nicht auf dem einen Glauben aufbauen, aber das ist eine Realität. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann passiert das. Die Frage ist, ob wir bereit sind für das. Sehen wir Gott grösser als das, was unser Leben betrifft? Sehen wir Gott weiter als das, unser Ende auf dieser Welt irgendwann mal wird kommen? Und das hat mich so ermutigt und es hat so gut in das Skript hineingepasst, weil die nächste Frage ist: Ist dir und mir bewusst, wer Jesus eigentlich wirklich ist? Wohin gehen wir, wenn Verzweiflung und Trauer und Unverständnis oder Angst uns wie eine mächtige Welle überrollt? In was können wir noch vertrauen in dieser Welt, wo nichts und niemand mehr vertrauenswürdig ist? Es ist Jesus allein, der genau so Wunder tun kann. Und der Bibeltext ist eindeutig. Wir sollen auch heute noch zu Jesus gehen und ihm vertrauen. Und es gibt noch eine spannende Betrachtung oder etwas, was auch noch auffällt zum Schluss. Die beiden Geschichten haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun. Oder es sind zwei Geschichten, die parallel laufen, wo etwas passiert. Aber sie sind doch mit etwas verwoben. Und zwar mit der Zahl 12. Die arme Frau hat 12 Jahre lang gelitten an ihrer Krankheit. Das Mädchen war 12 Jahre alt. Zufall? Biblisch gesehen wahrscheinlich eher nicht. Die Zahl 12 bedeutet nämlich in der Bibel Vollständigkeit oder auch göttliche Ordnung, Herrschaft und Einheit vom Volk Gottes. 12 Söhne Abrahams, 12 Stämme Israels, 12 Jünger und so weiter und so fort. Können Sie, dass Gott uns auch hier zeigen möchte, alle von einem hoch angesehenen Jairus bis zu einer einfachen, kranken Frau bekommen bei Jesus Hilfe, wenn sie ihn suchen? Alle, auch alle von uns heute Morgen, egal was für einen Status du hast, egal wie viele Firmen du leitest, egal wie lange du schon auf der Jobsuche bist, egal ob du Familie hast oder nicht, du darfst und du kannst zu Jesus kommen.